Ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt, aber ab und an kommt es bei mir vor, dass mich Leute auf den Heaven at 11 ansprechen, die eigentlich gar nicht so dazugehören. Sie haben von diesem besonderen Gottesdienst gehört und sagen dann, ach, es ist ja auch ganz schön, dass es sowas in Bahnsdorf gibt. Und wenn ich dann sage, dass sie auch einmal kommen können, einfach mal dabei sein können, dann klappt das oft nicht. Ja, mal sehen, ob wir Zeit haben, kommt dann die Antwort. Und die Kinder finden auch den Kindergottesdienst eigentlich richtig gut. Ja, die würden auch gerne kommen, aber es muss ja auch passen und am Ende passt es dann oft nicht. Vordergründig. Und zwischen den Zeilen höre ich dann die wahren Gründe. Ihr seid ja bei Kirchen so eine eingeschworene Gemeinschaft. Aber dazu gehören wir ja nicht. Ihr kennt euch ja alle. Ihr seid auf einem gemeinsamen Level unterwegs, aber da sind wir ja noch längst nicht. Das heißt, die Gemeinschaft, die wir hier im Heaven schätzen, die wir versuchen immer wieder zu leben, die kann auf der anderen Seite vielleicht auch dazu führen, dass andere Hemmungen haben zu kommen. Dass sie sich irgendwie ungeeignet fühlen, zumindest vordergründig. Und ich will unsere Gemeinschaft jetzt überhaupt nicht kritisieren. Ich bin froh über diese Heaven-Gemeinde, über die Gemeinde als Ganzes, über die Gemeinschaft, die wir hier pflegen und die irgendwie auch einzigartig ist. Ich glaube, man muss schon ziemlich lange suchen, um das woanders so zu finden. Und ich hoffe, dass wir das noch relativ lange so leben können. Dieser Gottesdienst bietet ja mit seinen vielen Aufgaben auch viele Gelegenheiten für andere mit reinzukommen, mit Kaffee und Co., mit dem Kindergottesdienst und mit den ganzen anderen Diensten. Trotzdem, und das ist meine Erfahrung, gibt es ein Drin und ein Draußen. Und die Frage ist, oder die Frage, wie man die Durchgänge vergrößern kann, die stellt sich sicherlich auch bei uns. Und bevor wir jetzt weiterdenken, möchte ich gerne mal den Predigttext vorlesen. Ein Text, der auch für diesen Sonntag vorgeschlagen ist. Denn dort geht es um eine Person, die auch draußen war und die vermutlich auch nie ernsthaft versucht hat, reinzukommen, nach drinnen zu kommen. Und Jesus trifft diese Person jetzt und es entwickelt sich ein ganz ehrliches Gespräch, ein Gespräch, das wir wahrscheinlich alle auch schon kennen. Ich lese den Text einmal vor, er steht im Johannesevangelium Kapitel 4. Jesus musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen, und Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speisen zu kaufen. Da sprach die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritanischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Du kannst den Text auch mal anmachen, den habe ich vergessen. Ich habe es ja nicht. Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer das ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Sprich zu ihm die Frau: Herr, du hast doch überhaupt nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief, woher hast du dein lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der aus diesem Brunnen gegraben hat? Und auch er musste daraus trinken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, die in das ewige Leben quillt. Eigentlich ein bekannter Text, eine bekannte Begebenheit. Jesus spricht hier mit einer Frau, einer Samariterin, und die Frau ist ganz verwirrt. Denn die Juden, wie Jesus auch einer war, hatten eigentlich keine Gemeinschaft mit den Samaritern, schon seit einigen hundert Jahren nicht. Mach mal die zweite Folie für dich. Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Und dafür gab es Gründe, und zwar gute Gründe. Die Menschen in Samarien hatten damals neben dem Gott Jehova durchaus auch noch andere Götter, die sie anbeteten. Und aufgrund eines Streites darüber mit den Priestern im Tempel Jerusalems hatten sie sich irgendwann von diesem Tempel losgesagt. Und sie hatten es tatsächlich gewagt, ein eigenes Anbetungszentrum zu schaffen auf ihrem Berg Garizim. Das war ihr Heiligtum. Dort feierten die Samariter ihre Gottesdienste. Und darum mieden die Juden damals Samarien. Und weil Samarien dummerweise mitten in Israel liegt, mussten sie große Umwege in Kauf nehmen, wenn sie durch das Land ziehen wollten. Aber die Gründe, Samarien zu meiden, waren einfach zu gut. Man ging da nicht hin. Jesus tat es doch, aber dazu kommen wir gleich noch. Und mein Eindruck ist, was die Juden damals taten, gute Gründe hatten sie, das hat die christliche Kirche später auch immer wieder getan. Keine Gemeinschaft gehabt mit denen, die nicht rechtgläubig waren. Und dazu zählten früher relativ viele Menschen. Menschen zum Beispiel, die den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen mehr glaubten als den kirchlichen, für die die Erde irgendwann eben keine Scheibe mehr war. Auch Geschiedene waren lange Zeit außen vor. Noch heute sind sie zum Beispiel in der katholischen Kirche vom Abendmahl ausgeschlossen oder haben zumindest nicht die gleichen Rechte. Und es gab bestimmte Krankheiten, die als Strafe Gottes angesehen wurden und die die Menschen dann vom kirchlichen Leben raushielten. Und der Umgang zum Beispiel mit echten homosexuellen Menschen ist auch in den meisten Kirchen heute noch nicht abschließend geklärt. Und ich selber habe da auch noch meine Fragezeichen, das gebe ich zu. Also, es gab und es gibt immer wieder gute Gründe, keine Gemeinschaft zu haben. Schief zu gucken. Die Tür zumindest das eigene Herz zu verschließen und zu sagen, nein, mit dem nicht, mit dir nicht. Denn die Juden hatten keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Es gibt nur einen, für den diese Gründe offensichtlich nicht kraftvoll genug waren. Und das war Jesus. Denn der zieht da mittendurch. Mitten durch Samarien, so als wären die Menschen es dort doch wert, mit ihnen zu reden. Und darum kommt es dann zu diesem Gespräch mit der Frau. Wenn man den Text dann weiterliest, dann stellt man fest, dass Jesus durchaus seine Anfragen an sie hatte. Die Samariterin lebte ein ziemlich lockeres Leben, war jetzt mit dem fünften Mann zusammen, kommt nachher raus. Und sie schien auch ansonsten nicht viel von Gott und der Welt zu halten. Sie ging um die Mittagszeit zum Brunnen, zur Zeit der größten Hitze. Das machte man eigentlich nicht, aber offensichtlich wollte sie niemanden treffen. So als wäre sie auch unter den Samaritern nicht sonderlich beliebt, doppelt ausgeschlossen also. Aber das reicht für Jesus nicht, um sie zu meiden. Natürlich hat er in ihrem Lebensstil einiges auszusetzen und das bringt er auch zur Sprache. Aber er verschließt sein Herz nicht. Er hält es offen. Er bleibt einladend. Er lädt diese Frau ein, so wie wir ja auch immer wieder Menschen einladen. Das machen wir richtig, denke ich. Und wie verhält sich diese Frau nun? Jesus spricht sie an, bietet ihr lebendiges Wasser an, lädt sie also in seine Gemeinschaft ein. Wie reagiert diese Frau jetzt darauf? Was macht sie mit der Einladung Jesu? Sag mal einen Text weiter. Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, sagt die Frau zu Jesus. Damit macht sie genau das, was viele Menschen heute auch tun. Sie glauben Jesus nicht. Sie traut ihm nicht zu, was er ihr verspricht. Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob? Und damit trifft sie den Nagel auf den Kopf. Selbst Jakob musste an diesem Brunnen Wasser tropfen, um seinen Durst zu löschen. Wie kann dieser Jesus dann sagen, er hätte anderes Wasser aus einer besseren Quelle? Wie kann er das einfach so behaupten? Das drücken unsere Gesprächspartner heute manchmal anders aus. Die sagen dann vielleicht, was habt ihr Christen eigentlich immer mit diesem Jesus? War der denn wirklich mehr als ein Mensch? Okay, ein guter Mensch natürlich, einer, der sein Herz auf dem rechten Fleck hatte, aber dass er Gottes Sohn sei, das ist doch nun schon ziemlich weit hergeholt, oder? Das sind Fragen, die heute gestellt werden. Und viele Menschen, denke ich, finden den Weg in unsere Gemeinde nicht. Nicht, weil die Gemeinde schlecht ist, ist sie nämlich nicht, sondern weil sie Jesus nicht zutrauen. Weil sie genauso skeptisch sind wie diese Frau am Jakobsbrunnen. Das Angebot steht, aber es zieht irgendwie nicht. Und durch ihre Ablehnung lassen sie nicht nur uns, sie lassen letztlich auch Jesus sitzen. Und was macht Jesus jetzt? Wie geht er mit dieser Skepsis um? Er hätte einfach gehen können, so wie wir auch manchmal einfach gehen, wenn uns die Leute nicht glauben. Aber das macht Jesus nicht. Er bleibt. Und er tut etwas, das wir uns vielleicht sogar abgucken können. Denn er macht was ganz Einfaches. Er wiederholt einfach sein Angebot. Er sagt es nochmal. Er fängt also nicht an, irgendwie auszuweichen. Die Vorteile dieses schönen Brunnens zu loben, an dem sie sich gerade treffen. Er zeigt nicht auf die alten Steine. Er verweist nicht auf die Historizität dieses alten Gemäuers und wie schön das Wasser darin plätschern kann. Er verweist nicht darauf, dass der Brunnen bestimmt unter Denkmalschutz steht und dass doch seine Erbauer irgendwie auch an Gott geglaubt hätten. Manchmal reden wir so. Wenn die Leute dem Zentrum nicht glauben, dann versuchen wir, ihnen das Drumherum schmackhaft zu machen. Die Kirche ist doch eigentlich eine gute Institution, die mit ihren Werken die Welt doch immer ein Stückchen besser macht. Klar, und das ist auch so. Und darum zahlen wir ja auch weiterhin Kirchensteuern. Aber ich denke, es ist nicht das Zentrum. Und als die Frau Jesus in Frage stellt, da versucht Jesus gar nicht erst, um den heißen Brei drumherum zu reden, sondern er stellt ihr sein einmaliges Angebot noch einmal vor. Ich lese das auch noch einmal vor. Er sagt nämlich dann zu ihr, als die Frau sagt, bist du denn mehr als unser Vater Jakob? Da sagt Jesus zu ihr, wer von diesem Wasser aus dem Brunnen trinkt, ja, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des lebendigen Wassers werden, die in das ewige Leben quillt. Kannst du mal eine Folie weitermachen, Friedrich? Da steht es nochmal fett gedruckt. Und ich denke, letztlich ist es genau das, was wir immer wieder neu tun dürfen, wenn wir auf Kirche und Glauben angesprochen werden. Nicht auf die Randbereiche ausweichen, weil die irgendwie konsensfähig sind, sondern die Liebe Jesu und die Echtheit seines lebendigen Wassers nennen, die er uns anbietet. Und ich finde es ganz ermutigend, dass es für das Angebot Jesu offensichtlich kein Drinnen und Draußen gibt. Gott kann uns überall erreichen, nicht nur in frommen Kreisen. Er muss sich nicht an die Grenzen, die wir selbst gerne ziehen, halten. Seine offene Tür, sein lebendiges Wasser ist überall dort zu finden, wo er Menschen anspricht. Es kommt dabei, denke ich, nicht auf das perfekte Umfeld an, auf die richtige Musik oder auf die heiligen Gebäude, denn das lebendige Wasser sucht sich seinen Weg selbst. Unser Auftrag als Gemeinde, denke ich, ist es, dieses Wasser fließen zu lassen und es nicht fromm aufzustauen. Eine Gemeinde soll also kein Stausee sein, mit ganz viel lebendigem Wasser drin, mit einer riesigen Staumauer als Abschluss. Nur wer drinnen ist, darf trinken. Das passt nicht zu Jesus. Ich denke, wir dürfen immer wieder versuchen, dieses Wasser Jesu, sein Evangelium, auch rausfließen zu lassen, nach draußen zu gehen. Denn Menschen, die Durst haben, glaube ich, die werden nicht weniger, sondern mehr. Sie fühlen sich wertlos, sie haben Durst nach Wertschätzung und Zuspruch. Sie sind in ihrem Leben gescheitert und sie brauchen Ermutigung und einen Neuanfang. Und es gibt Menschen, die sich in der Kirche bestens auskennen, aber die immer noch keine Ahnung haben, wer oder was Jesus eigentlich ist. Und sie haben alle Durst und darum rennen sie, so wie die Samariterin, täglich zu ihren Brunnen. Und diese Brunnen heißen heute eben nicht mehr Jakobsbrunnen. Sie heißen vielleicht Amazon, sie heißen Netflix, sie heißen Tinder. Das sind die Brunnen unserer Zeit und da wird geschöpft, was das Zeug hält, aber löscht es auch den Durst? Ich denke, wir haben etwas Besseres. Es ist das Wasser Jesu, das in uns eine Quelle geworden ist, so steht es hier. Das heißt, seine Liebe, seine Vergebung, seine Hoffnung macht unser Leben fruchtbar. Und dieses lebendige Wasser, das kommt gar nicht von uns, aber es fließt durch uns durch, sodass wir sogar etwas davon weitergeben können. Jesus hat einen Einfluss auf unser Leben und das Wort Einfluss kann man wortwörtlich nehmen, da fließt was rein. Und diesen Einfluss dürfen andere sehen, den dürfen wir auch weiterreichen. Aber es bleibt immer Jesus, der den Durst stillt, nicht wir müssen das tun. Es bleibt immer Jesus, der überzeugen muss, nicht wir schaffen das. Und es bleibt immer Jesus, der das lebendige Wasser hat, nicht wir. Wir sind bloß die Becher, aber er ist der Wein. Wir sind die Boten, aber er ist der Brief. Und wir sind die Leuchter, aber er ist das Licht. Ich denke, wenn wir diesen Zusammenhang erkennen, dann kann es sein, dass immer mehr von der guten Nachricht hier drin auch nach draußen fließt. Nicht, weil wir alles so gut machen würden, sondern weil Jesus durch uns wirkt. Er wird uns füllen im Gebet, er wird uns füllen in den Gottesdiensten oder auch einfach so, wenn es vielleicht gar keiner erwartet. Bei dieser Frau am Jakobsbrunnen war das damals so. Sie kam am Ende tatsächlich zum Glauben an Jesus und hat es gleich im ganzen Dorf weitererzählt, weitergegeben. Und am Ende sagen die Dorfbewohner zu dieser Frau diesen wunderbaren Satz: Wir haben gehört und erkannt, dieser Jesus ist wahrlich der Welt Heiland. Und ich bin froh, dass das auch immer wieder hier in Barnsdorf passiert, denn Jesus hat auch mit uns und mit seiner Gemeinde noch viel vor. Amen.